Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch, dass ich wieder mal bei euch sein darf, hier in Jütiken. Und dass wir miteinander die Zeit haben dürfen. Und ich möchte auch vor der Predigt noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir einfach von ganzem Herzen, dass du durch deinen Geist mitten unter uns bist. Dass du uns lieb hast, viel mehr als wir uns vorstellen können. Dass du an uns interessiert bist und dass du weißt, wie es uns geht. Dass du weißt, wo jedes von uns steht, auch heute Morgen. Danke vielmals, dass du mit uns reden möchtest. Und wir möchten dich bitten darum, dass du das auch tust. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen auftust für das, was du uns sagen möchtest. Wir möchten, dass du uns berührst und bewegst, so wie du das, wie dir das gefällt. Und dass wir dürfen wachsen in die Richtung, die du es vorgesehen hast. Danke vielmals. So rede du und übernimm du auch jetzt die Predigt und hilf auch mir, dass ich dir nicht im Weg stehe, sondern dass ich ein brauchbares Werkzeug sein für dich. Amen. Wir haben ein kleines technisches Problem. Ich brauche meine Notizen auf dem Computer, aber der Computer will nicht ganz zusammen mit dem Kabel und mit euren Beamer. Ich weiss nicht, wieso dass die Differenzen haben. Wir sind ja eigentlich vom gleichen Bund, von der gleichen Denomination. Von daher sollten Sie eigentlich einander verstehen. Aber ja, nur, das macht nichts. Ich hoffe nur, dass ich gleich wie komme da, wie ihr redet. Und dass wir miteinander können, so vorwärts gehen. Jetzt muss ich halt jemanden um mich umtrüllen und schauen, wo wir dort sind, dass ich da am gleichen Ort bin. Wir haben vor einiger Zeit in unserer Gemeinde das Thema miteinander angeschaut, gesendet wie Jesus. Weil Jesus hat ja gesagt, gleich wie mich der Vater in die Welt gesendet hat, so sende ich euch. Und wir haben unter dem Aspekt eine ganze Reihe Sachen angeschaut. Ihr wisst selber, das ist etwas, wo man nie fertig wird damit. Und wir haben auch nur einige Aspekte können anschauen. Aber es ist enorm, wenn wir bedenken, dass gleich wie der Vater Jesus in die Welt gesendet hat, auch wir dürfen Gesendete sein. Wir sind uns, glaube ich, oft gar nicht bewusst, was das heisst. Und wir haben verschiedene Aspekte angeschaut und ich möchte den fünften von diesen Aspekten, die wir miteinander angeschaut haben, gerne mit euch zusammen ein bisschen bedenken. Es sind ja viele Sachen, die wir anschauen könnten, was das heisst, gesendet sein wie Jesus. Aber was ich mit euch heute möchte, darüber nachdenken, was heisst es, gesendet zu sein wie Jesus, wenn wir daran denken, dass er jemand war, der prägt war von der Liebe Gottes. Was ist Prägung? Prägung ist etwas, das sich eingeprägt hat. Es gibt viele Formen, wie wir das erleben. Zum Beispiel Münzen. Dort ist etwas vom bekanntesten. Münzen werden geprägt. Das heisst, wir tun ein gewisses Abbild in die Münze hineinprägen. Dass es dort innen nachher ein festes Bild ist. Früher hat man das wie der mit dem Hammer gemacht und die Münze so geprägt. In verschiedene Arten von Metall hinein. Später hat man das mehr und mehr auch maschinell da. Die Geschichte von der Münzprägung ist eine lange Geschichte und eine reichhaltige Geschichte. Und mit der Zeit ist das auch schneller gegangen als von Hand, wo man dann angefangen hat, Münzen zu prägen, wie wir sie heute haben. Ich habe gehört, es gibt eine Maschine, die kann in der Minute 20'000 Rohling für Euro prägen. Also das ist recht happig. Das geht zackig dort. Es sind nicht nur Münzen, die geprägt werden. Wir kennen auch Prägung von Schriften. Buchdruck zum Beispiel. Buchdruck ist nicht immer gleich gemacht worden. So wie wir heute Bücher drücken, das gibt es ja erst auf ein paar hundert Jahre. Zur Zeit der Reformation von Luther hat man angefangen, Bücher zu drucken. Ich habe noch Buchdrücke gesehen, wo eher so im Felsen waren, im Iran zum Beispiel, wo die persischen Herrscher noch vor 2000 Jahren, 2500 Jahren innen prägen lassen haben, in Steine. Das heisst, die haben dort lang gemeißelt, mit Keilschriften die Sachen reingeschrieben in Felsen. Das Interessante ist, man kann es heute noch lesen. Man kann heute noch nachlesen, was die damals geschrieben haben. Das ist mit unseren Schiefertafeln oder mit unseren Büchern oder auch mit elektronischen Medien wahrscheinlich nicht automatisch gewährleistet, dass der Chip auch nach 2000 Jahren zu lesen ist. Wahrscheinlich hat sich dann wieder einiges entwickelt und man hat es x-mal müssen konvertieren, dass es heute noch lesbar ist. Es ist eingeprägt worden. Bei den Büchern, auch dort hat es Prägungen gegeben. Einerseits, was natürlich ins Buch selber eingeprägt worden ist, aber auch das ganze Buch als solches ist prägt von Prägungen. Der Buchdeckel, das war eine Kunst, gewesen, Buchdrucker und die Buchbinder gewesen sind, eine schöne Arbeit zu machen. Heute geht vieles maschinell, aber früher ist es noch viel mehr. Und auch heute gibt es noch Einzelne, die so Sachen von Hand machen. Wunderschön, wie sie die Sachen einprägen tun in die Bücher. Aber nicht nur Bücher werden geprägt, auch Lebewesen werden geprägt. Auch die können eine Prägung haben. Ich weiss noch, wenn ich Freude hatte, diesen zwei kleinen Bärchen in Schweden zuzuschauen. Wie die miteinander da gespielt haben, wie die miteinander gekämpft haben. Es ist... Oh. So geht es weiter bei euch. Es ist lebendiges Material, das in dieser Zeit vom Aufwachsen auch eine Prägung mitbekommt. Ich weiss nicht, was alles geprägt worden ist bei diesen Zwenen. Aber so spielerisch haben die vieles gelernt, haben das jeden Tag wieder miteinander gemacht. Nachher sind sie auf die Rutschbahn gegangen, sind runtergefahren. Es war in einem Tierpark, nicht in der Wildnis. Und dort die Rutschbahn runtergefahren. Aber das waren Prägungen, die die Bärli aufgenommen haben, wie sie geprägt worden sind. Und wenn sie erwachsen waren, haben sie vieles mitgenommen, was in ihrer Kindheit geprägt worden ist, in ihr Leben. Aber das ist ja nicht nur bei den Bären so, das ist auch bei den Menschen so. Denke an meine Familie, das ist schon ein Weile her. Die sind jetzt alle erwachsen, sind alle geheiratet, haben alle selber auch Kinder. Nein, noch nicht alle. die Hälfte davon. Aber da ist auch vieles, was das Leben von uns Menschen prägen tut. Sachen, die wir uns einprägen müssen in der Schule, zum Lehren auf Prüfungen, die ihr jetzt heute Morgen verschont worden sind vor der Prüfung. Sachen, die man lernt, unterwegs, denke Wanderungen, die so zu prägenden Erlebnissen auch werden können. Ich weiss noch, wenn wir miteinander auf den Speer aufgegangen sind mit den zwei älteren Buben. Damals, ja, das war ein Erlebnis, sich dort oben ins Gipfelbuch einschreiben. So gemeinsame Ferien, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Sachen, die wir gemacht haben, das prägt. Das prägt Kinder beim Aufwachsen. Das prägt uns auf eine Art, die Spuren hinterlässt, bis in unser Erwachsenenleben, bis in unser Alter hinein. Prägungen. Prägungen können natürlich auch anders sein. Es gibt auch Prägungen, die nicht so einfach sind. Prägungen, die auch Spuren hinterlassen. Lebensumstände, die auch Spuren hinterlassen. Ich denke, das zweite Bild, das ist das Bild, das ich gemacht habe vor ungefähr 23 Jahren im Nordirak, an der Grenze oben zum Iran, in Panjshir, eine kleinere Stadt. Es ist etwa 7-mal zerstört worden, eine kurdische Stadt von Saddam Hussein. Und jedes Mal haben sie wieder probiert aufzubauen. Als ich da war, war wieder alles am Boden. Das war nach dem ersten Golfkrieg. Das ist ein Ort, wo wir Teams angefangen haben, in diesem Gebiet im Einsatz zu haben, wo es im Sommer bei 40 Grad Wärme Leute geimpft haben gegen Krankheiten. Ich durfte dann den ersten Besuch machen im Winter drauf, im Februar. Etwa 2,5 Meter Schnee gehabt. Die Häuser, die noch gestanden sind, die waren doch eben im Schnee drin, aber viele Häuser waren kaputt gewesen. Das Hütchen da, wo die Familie drin gewohnt hat mit dem Kind, das war winzig gewesen. Und das Holzöffel vorne dran, das ist das, was so ein bisschen gewärmt hat drinnen. Fast nicht vorstellbar. Wir haben in Zelt geschlafen dort oben, Es ist bis zu 20 Minus geworden. Am gleichen Ort, wo es im Sommer 40 Grad warm ist. Das sind Prägungen. Spuren, die Leute erfahren, die sie prägen. Ich weiss nicht, ob wir überhaupt uns können. Ich glaube, wir können uns nicht drin versetzen, was es heisst, auch für die syrischen Flüchtlinge, die zum Beispiel jetzt unterwegs sind. Es sind nicht alles arme Leute, das stimmt. Aber es sind Leute, die zum Teil 1, 2, 3 Jahre in einem Lager schon gewesen sind, in einem Zelt. Stellt euch vor, jetzt Nacht wird euer Haus Trümmer zerlegt und ihr, obwohl ihr eigentlich als Schweizer gar nicht darauf eingestellt und vorbereitet sind und euch auch das nicht geplant habt und vorgesehen habt, landet plötzlich in einem Flüchtlingslager mit 1 Million, mit 2 Millionen. Im Libanon hat es glaube ungefähr 2 Millionen Flüchtlinge. Das ist ein Land, das kleiner ist als die Schweiz. Und sie sind eigentlich gefragt worden, ob sie es ertragen können. Die sind einfach gekommen. Unheimlich schwierige Verhältnisse, was so 1, 2, 3 Jahre in so einem Zelt ausmacht, wo man nichts zu tun hat, nicht kann arbeiten, wenn man Glück hat, es genug bekommt zum Leben. Schaurig, schwierig. Das prägt. Das prägt. Die Leute, die daher kommen, es ist für uns schwer, sie zu verstehen. Aber die kommen mit einer Prägung. So ist vieles, was uns Menschen prägen tut. Unser Charakter ist etwas, das geprägt wird. Unser Denken ist etwas, das geprägt wird. Unsere Persönlichkeit, da ist eine Prägung da. Prägungen, die können positiv oder negativ sein. Aber sie sind da. Es sind Sachen, die tief eingeprägt sind, die Spuren hinterlassen in unserem Leben. Die Gewohnheiten eingeprägt sind. Wo Sachen ganz fest wie eingemeißelt sind, manchmal fast wie Stein, wo wir nicht einfach abschütteln können. Es sind die Sachen, die uns so prägen, die zum Vorschein kommen, wenn wir unerwartet Entscheidungen treffen müssen. Wenn wir unerwartet plötzlich vor einer Situation stehen, dann kommt das raus, was so drinnen ist, was wir nicht gross überdenken und überlegen können. Wo wir so quasi intuitiv, wo wir so einfach unüberlegt müssen handeln, da spielen unsere Prägungen eine grosse Rolle. Prägungen ist nicht nur etwas, das aufgesetzt ist. Wir können eine Maske tragen, wir können ein Bild, ein Gesicht haben, das nach aussen irgendwie ein gewisses, etwas, das eingeübt ist, bis zu einem gewissen Mass, wo wir anlegen können, wenn wir es brauchen. Ja, das gibt es schon. Aber Prägung geht tiefer. Prägung ist etwas, das Teil von uns selber geworden ist, von unseren Gewohnheiten, von unserer Praxis, von unserem Lebensalltag, von unserer Art, wie wir anfangen, da zu funktionieren. Nicht einfach aufgemalt oder aufgeklebt. Prägung, die geschieht über eine Zeit. Prägung auch in unserem Leben als Nachfolger von Jesus, die ist nicht nullkommen plötzlich da. Die ist nicht einfach mit der Wiedergeburt da. Dort fängt es an. Aber es ist ein Prozess, der unser Leben lang andauert, wo Gott uns prägen möchte. Wenn wir auf eine gewisse Art geprägt sind von unserer Vergangenheit, dann braucht es Zeit. Die Prägung, die rutscht nicht einfach weg. Die Prägung braucht Zeit. Sie kann Veränderung erfahren, aber es braucht Zeit und Geduld und das Arbeiten daran. Und in dem Ganzen könnten wir uns fragen, was sind denn die Sachen, die mich prägen? Wie bin ich geprägt worden? Jesus, er ist prägt von Gottes Liebe. Nicht das Einzige, was ihn prägt hat, aber es war ein ganz starkes Prägungsmerkmal von Jesus. Er ist prägt von Gottes Liebe. Ein paar Beispiele. Beispiele, die ihr alle kennt. Aber sie helfen uns nochmal, das vor Augen zu halten. Wir denken, wo Jesus dieser Frau begegnet ist. Jesus und die Brecherin heisst es. Schon interessant, wie die Frau beschrieben wird, oder? Man hätte sie ja noch viele auf andere Arten beschreiben können. Aber als Ehebrecherin ist sie bezeichnet worden. und die Frau ist zu Jesus gebracht worden von den Pharisäern. Meister, wir haben die Frau auf frischer Tat ertappt. Fragt mich nicht, wie sie das gemacht haben, wie lange das geschaut haben und abgepasst haben, dass sie gerade können ertappen konnten. Aber sie haben es geschafft und sie haben sie mitgebracht. Jesus, schau mal, die Frau ist Sünderin. Der Mose hat gesagt, wir müssen sie steinigen. Was sagst du? Was sollen wir machen? Jesus ist quasi so konfrontiert worden, auf eine Art, wie wir es äußerst ungern hätten, konfrontiert zu werden. Was macht er? Im ersten Moment könnte man sagen, was er auch immer macht, es ist verkehrt. Ich weiß nicht, wie du und ich reagiert hätten, wenn wir an dieser Stelle gewesen wären. Da reingebracht wird heute Morgen die Frau, ist auf frischer Tat die Sünde, Ehebruch ertappt worden. Mose hat gesagt, steinigen. Machen wir das jetzt? Ist noch happig, oder? Und dort merken wir, wie Jesus eine total andere Prägung hatte als die Pharisäer. Die Pharisäer haben die Sünderin gesehen, sie haben das Gesetz gesehen und ich glaube, die Sünderin war ihnen egal gewesen, aber sie wollten Jesus festnageln. Und die Frau hätte das dazu herheben. Und Jesus sieht die Frau. Jesus hat eine tiefe Liebe zu dieser Frau. Das heisst nicht, dass er gut heisst, was sie gemacht hat. Aber er hat eine tiefe Liebe zu dieser Frau. Und dann hat er ja eine ungeheuer weise Antwort gegeben. Er hat gesagt, der von euch, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein rühren. Und dann heisst es, dass alle von ihrem Gewissen überführt rausgegangen sind. Und Jesus hat gesagt, hat er keinen verurteilt? Nein, er keinen. Dann verurteile ich dich auch nicht. Gang und sündige nicht mehr weiter. Jesus hat Menschen, und sie war nicht die Einzige, die zu ihm gebracht wurde. Wenn an die Leute denken, die Jesus nachher die Füße gesalbt haben, an die Frauen, die die anderen sich entsetzt haben, dass Jesus darüber sich nicht beschwert. Die Menschen, die Sündenvergebung erlebt haben und die Liebe von Jesus erlebt haben, die sind tiefst berührt worden davon. Sie haben ihr Leben verändert. Und sie können umkehren und einen neuen Weg anfangen. Jesus ist prägt worden, prägt sie von dieser Liebe Gottes. Ein Retter, der die Sünder liebt. Nicht Sünder, aber die Sünder. Und das ist durchgeschonnen bei Jesus. Immer wieder. Er war ein Hirte, der seine Schafe geliebt hat. Ihr müsst das Kapitel 10 im Johannes für euch mal durchlesen wieder. Was für eine Liebe von Jesus als Hirte zu diesen Schafen zum Ausdruck kommt. So sehr, dass er sogar sagt, dass er sein Leben parat ist zu geben für seine Schafe. Was für eine Liebe. Das Leben parat zu geben für den anderen. Für den, der mir anvertraut ist. Für den, der ich mich möchte um ihn kümmern. Für meine Geschwister. Für die, die mit mir in dieser gleichen Herde unterwegs sind. Jesus ist jemand, der prägt war von der Liebe Gottes. Und die hat Auswirkungen in seiner Begegnung mit Sündern, in seiner Begegnung mit Menschen, die manchmal sich verirrt haben. Es war seine Liebe, die Prägung von der Liebe Gottes in seinem Leben, die dort in diesem Moment immer wieder zum Vorschein gekommen ist und sichtbar geworden ist. Es war ein Meister, der seine Lehrbuben geliebt hat. Ein Jünger ist mehr als ein Schüler. Es ist ein ganz fantastisches Wort, das gebraucht wird. Es ist eigentlich, in der Zeitung hat man in letzter Zeit gelesen, wie Schweizer Lehrlingswesen eigentlich vorbildhaft wären in der ganzen Welt. Oder? Nicht nur Studenten, die nur theoretisch lehren, nicht Leute, die keine Ausbildung haben, sondern das Praktische und das Theoretische dürfte zusammenfließen. Und das ist eigentlich das, was Jesus auch mit einem Jünger gemeint hat. Er ist eigentlich ein Lehrling. Einer, der von ihm abschaut, lernt und nachher das soll nachmachen. Und Jesus hat viel Zeit mit seinen Lehrlingen verbracht. Aber er ist nicht irgendwie weit erhaben, von oben ab einfach doziert und Befehl geschickt. Jesus hat seine Lehrlinge geliebt. Mit einer unwahrscheinlichen Liebe. So sehr, dass er bereit ist, ihnen zu dienen. Für sie da zu sein. Ihnen sogar die Füße zu waschen. Einer von den niedrigsten Jobs, die man für andere tun konnte. Einen hätte es machen müssen. Jesus war bereit, es zu tun für seine Lehrbuben. Ihnen die Füße zu waschen. Die Liebe von Jesus zu seinen Lehrlingen, zu seinen Jüngern. Die Liebe, die zum Ausdruck kommt bei Jesus, auch da, wo sie versagt haben. Der Petrus ist vielleicht das stärkste Beispiel, oder? Der Petrus, den Jesus so kennt hat, der 3 Jahre mit ihm unterwegs war. Der Petrus, der so viele Zusagen von Jesus bekommen hat. Der Petrus, der so viele grosse Aussagen gemacht hat, wie er Jesus will nachfolgen und sogar sein Leben will geben für Jesus. Und der gleiche Petrus, der Jesus nachher verleugnet hat, wo es hart auf hart gegangen ist. Also, je mehr ich mein Leben kennenlerne, bin ich vorsichtig geworden, ihm allzu schnell verachtend auf den Petrus runterzuschauen. Ich merke, wie schnell das mir passiert, dass ich Jesus verleugne. Wie schnell und wie oft, dass das bei mir geschehen ist. Wie oft, dass ich auf verschiedenste Arten versage und Jesus enttäusche. Und dann einen Herr dürfen zu haben, Jesus dürfen zu haben, der uns liebt, auch dort, wo wir versagt haben. Was ist das für ein Riesengeschenk, dass er uns liebt, vergibt und uns wieder mitnimmt und sagt, hey, Petrus, ich will dich weiter brauchen, du sollst meine Schafe weiden. Johannes Kapitel 21, könnt ihr das nachlesen? Der Petrus, der so zerbrochen ist und so verzweifelt ist und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin keine Chance mehr für mich. Ich habe so grausam versagt. Und Jesus fragt, liebst du mich, Petrus? Weid meine Schafe. Ich möchte dich weiter brauchen, Petrus. Du bist nicht abgeschrieben. Jesus in so vielen, und das nur 4 Situationen, in so vielen Situationen merken wir, wie Jesus prägt ist von dieser Liebe Gottes. Die hat sein Leben geformt, die hat seine Reaktionen bestimmt. Und er musste reagieren, ob erwartet oder unerwartet. Es ist da, wo wir unerwartet auf Situationen treffen, da kommt am ehesten raus, was eigentlich in uns hineinsteckt. Wenn wir uns lange vorbereiten und wappnen und alle Gegenargumente durchdenken und so, dann können wir uns eher darauf einstellen. Und dann können wir vielleicht mit viel Disziplin manchmal noch ein bisschen unter dem Deckel behalten, der bei uns sonst auch da wäre. Aber wenn wir so unerwartet auf eine Situation prallen, dann kommt raus, was drinnen ist. Dann kommt raus, was uns prägt. Bei Jesus ist die Liebe rausgekommen. Das wünsche ich mir so sehr, dass wenn wir Situationen begegnen, dass etwas von Gottes Liebe dürfte rauskommen. Prägung ist da, egal was uns begegnet. Wenn die Liebe Gottes mein Leben prägt, dann ist sie da, wenn mir mein bester Freund begegnet und dann ist sie da, wenn mir der hinterlistigste Feind begegnet. Die Prägung kann ich nicht rasch vorholen oder wegtun. Sie ist da. Sie prägt mich. Sie prägt mich in meinem Geschäftsleben. Sie prägt mich in der Schule. Sie prägt mich im Altersheim. Sie prägt mich im Kindergarten. Vielleicht auch als Lehrer. Oder was wir immer sind. Die Liebe Gottes, Prägung ist nicht etwas, was wir rasch in den Schrank tun können, nachher wieder vorholen, nachher, je nachdem, wo es passt, rasch. Sondern ist da. Und wenn sie nur da ist am Sonntagmorgen, und dann, wenn ich den nervigen Nachbarn wieder treffe, nicht mehr da ist, dann ist es keine Prägung. Dann ist es etwas aufgesetzt, vielleicht am Sonntagmorgen. Und ich? Ich bin ausgesendet wie Jesus. Ich bin ausgesendet worden, um gleich wie er in dieser Welt zu sein. Eines davon ist, dass es heisst, dass Gott möchte, dass ich auch geprägt werde von seiner Liebe. Das ist nicht das Einzige, aber das ist eine der Prägungen, die du und ich sollten haben, die wir brauchen. 1. Korinther 13, 4 bis 7 beschreibt die Liebe. Ich denke, ihr kennt die Verse, aber ich möchte sie trotzdem uns nochmal vorlesen, weil dort wird so plastisch uns nochmal vor Augen gehalten, was das alles umfasst. Und wir merken dort, es ist mehr als nur Emotionen. Emotionen sind etwas, wo durchaus ein Geschenk von Gott an uns sind, aber es ist nicht alles. Es ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist mehr als nur eine nette Einstellung. Es geht ganz tief. Es heisst da, die Liebe ist geduldig. Ja, weisst du, ich bin halt ein ungeduldiger Typ. Ja, sicher. Da sind wir alle ohne Gottes Hilfe. Die einen ein bisschen deutlicher, die anderen ein bisschen weniger deutlich. Aber wenn die Liebe Gottes da ist, heisst die Liebe ist geduldig. Was heisst das, wenn ich dann einfach ein ungeduldiger Typ bin? Vielleicht braucht die Prägung noch ein bisschen mehr Wachstum. Wir können es nicht ausreden mit dem, dass ich ein ungeduldiger Typ bin. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch. Oh, das hat zur Liebe gehört. Hä, gar nicht gewusst, nicht neidisch. Oder überheblich. Man kann so leicht lernen, wie man demütig erscheinen kann. Also ich muss mir das selber sagen. Ich denke, Stolz ist so eine der grossen Gefahren, auch für Prediger. Auch noch für andere Leute wahrscheinlich, aber für Prediger auch. Man kann so leicht stolz werden. Man kann sogar stolz werden darauf, wie demütig das man ist. Es ist verflixt, wie unser Herz uns austricksen kann. Die Liebe Gottes ist von Herzen demütig. Nicht eine gespielte, nicht eine geheuchelte, eine echte Demut. Sie ist nicht überheblich, nicht stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Prägt von Gottes Liebe. Von was bin ich prägt? Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich weiß nicht, wenn ich das lese, muss ich sagen, mein Gott, ich wünsche mir so sehr, dass du mich noch mehr prägst mit deiner Liebe. Ich merke, es ist oft noch nicht so da. Ich glaube, da ist noch Wachstumspotenzial da. Und ich glaube, das ist keine Tragik. Es ist nötig, dass wir es erkennen und sagen mal, ich möchte weiter wachsen. Weil dort ist auch Hoffnung für uns da. Gott schenkt uns, was wir brauchen. Er weiß auch, dass wir es selber nicht im Griff haben. Er weiß auch, dass wir es selber nicht produzieren können. Einer von den ermutigsten Versen, der das so deutlich zum Ausdruck bringt, vielleicht einer von den Schlüssel dazu auch, um das zu erfahren ist, das, was in dem Vers in 1. Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7 festgehalten ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Thema ist wahrscheinlich bei euch auch ein bisschen dran, das Jahr begeistert mit dem Heiligen Geist leben. Aber das hat ganz, ganz praktische Auswirkungen. Es ist der Geist Gottes, der die Liebe in uns wirken kann und muss. Selber bringen wir sie nie zustande. Und von daher ist es auch etwas, wo man nicht sagen könnte, ich kann das nicht. Darum ist es auch entschuldbar, dass ich keine Liebe habe. Natürlich kann ich es nicht. Aber ich darf sagen, Geist Gottes, nimm du Raum in mir ein. Gott, füll du mich mit deinem Geist mehr und mehr. Schenk, dass mein Leben mehr und mehr an dich ausgeliefert ist. Dass dein Geist in mir seine Frucht wirken kann, die Liebe ist unter anderem. Gottes Geist, er vermag es. Wir müssen herheben. Wir müssen parat sein und das auch zuzulassen. Gnade Gottes ist nicht Passivität. Gnade Gottes ist, dass wir es nicht verdient haben, dass wir es nicht auf unsere eigenen Dinge können, sagen, stolz sein drauf. Aber es ist nie Passivität. Auch verändert werden von Gott, auch wenn es Gott tut, es ist immer in Zusammenarbeit mit uns. Und es bedingt von uns, dass wir sagen, Gott, ich möchte das, tu es in mir. Von daher habe ich auch immer wieder ein Element, wo ich mich entscheiden muss. Und sage, will ich das wirklich? Und wenn ich es wirklich will und Gott darum bitte, darf ich auch erleben, wie er mir hilft. Ich muss nicht selber können, aber ich muss ja sagen dazu, dass er sie mir tut und dass er mich willig macht. Immer wieder neu. Das ist etwas, was vielleicht nie fertig ist in unserem Leben. Es braucht auch Zeit und Hingabe, dass Prägungen in unserem Leben dürfen wachsen und vertieft werden und gefestigt werden. Und je mehr wir uns dazu auch hingehen, dass Gott uns das Leben prägen darf. Je mehr wir es von ihm wünschen, je mehr wir ihn darum bitten, je mehr hilft er uns dabei. Also, darf nicht falsche Vorstellungen haben, wenn wir natürlich Gott bitten, uns zu helfen, Geduld zu lehren. Dann dürfen wir nicht überrascht sein, wenn Gott euch in Situationen hineinführt, wo er versucht, sind ungeduldig zu herrschen, wo Geduld erfordert. Wir möchten so gerne Sachen lehren, aber wir wollen nicht den Preis zahlen, was es kostet, zum Lehren. Und es hat einen Preis. Gott macht es, aber es hat einen Preis für uns. Es braucht Hingabe und Bereitschaft. Herr, es ist mir wichtiger, dass ich so geprägt werde, wie du mich willst haben, als alles andere. Du darfst machen. Du darfst arbeiten an mir. Du darfst mich in so Situationen hineinführen. Und manchmal braucht es, also mir geht es mindestens so, braucht es ein paar Momente manchmal, bis man es realisiert. Weil zuerst will man schimpfen über die Situation und ärgert sich darüber. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie das kann aussehen nach außen. Und man erkennt es im ersten Moment manchmal nicht. Bis man plötzlich, wenn man still wird, darüber und mit Gott anfängt zu reden, merkt, hey, das ist ja wieder so eine Lektion, die Gott mir möchte geben, um mir zu helfen, das überzukommen, was ich ihn darum gebeten habe. Und wenn ich dann Ja sage dazu, dann merke ich, dass Gott mein Leben Schritt um Schritt anfängt umkrempeln. Und durch seine Kraft und mit seiner Hilfe umgestaltet, in das, was er möchte haben. Dass nämlich der Heilige Geist mich Jesus ähnlicher macht. Ich möchte schließen mit dem Vers aus dem 1. Johannesbrief 4,19. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es war Gott, der diese Art von Liebe uns gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Es war Jesus, der prägt war von dieser Liebe. Und darum möchte auch ich mich prägen, weil ich weiss, was für ein Segen das für mich war, was das für ein Segen das ist für unsere ganze Welt, wenn wir das auch lernen dürfen in unserem Leben.